Baby, gib mir mehr von dem, was du liebst. Ah.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Die Chance ist da für Thielmann und er setzt. Er setzt tatsächlich.
Das ist heute die wilde 13. Podcast-Folge Nummer 13 hier beim ersten FC Köln. Tag zusammen, Nikolas Verhoeven hier für euch wieder aus den heiligen Hallen des Geisbockheims und ich freue mich heute auf einen Gast, der uns gibt, Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Leidenschaft, Emotion, Identifikation mit dem FC. Tag, Jan Thielmann.
Servus.
Habe ich ausgegraben aus dem Trainingslager in Donaueschingen vor 3 Jahren.
Mein zweites Trainingslager, glaube ich sogar war's.
Und direkt dich getraut zu singen vor Elvis Rex Bejay.
Ja, ich sag mal, wenn nur die Kamera läuft, dann geht es. Wenn da noch ein paar mehr Spieler gewesen wären, glaube ich, hätte ich nicht gesungen.
Musstest du zum Einstand irgendwie singen? Gab es da ein Ritual damals?
Ja, es war in Benidorm damals mein erstes Trainingslager. Und da durfte ich dann singen. Hab, glaube ich, von Xavier Naidoo Dieser Weg gesungen. Immer gern genommen.
Ja, gibt es aktuell ein Ritual in der Mannschaft?
Ist, glaube ich, ein kleines Mannschaftsgeheimnis, aber hat was ein bisschen was mit Trinken oder Essen zu tun.
Ausnahmsweise mal nicht singen, das ist ja so der Klassiker, den man kennt. Wir wollen später nochmal so ein bisschen rausfinden, was für Eigenarten es in der Mannschaftskabine gibt, was da für Charaktere gibt. Aber bevor wir hier lang schwade, gibt's erstmal direkt schön die erste Rubrik für dich.
Die Startelf.
11 schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ich denke, Prinzip ist klar. Ja. Da scheiden sich die Geister. Nutella mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Konzert oder Festival?
Oh, ich finde beides geil, aber ich glaube, ich bin eher Konzert.
Trikotnummer 26 oder 29?
29.
U17-Meisterschaft oder Sieg in der Relegation gegen Kiel?
Sieg in der Relegation gegen Kiel.
Rechtsaußen oder Mittelstürmer?
Rechtsaußen.
Shiagu oder Shindi?
Shiagu.
Deutsch-LK oder Englisch-LK?
Deutsch-LK.
Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Du hattest gar nicht Englisch-LK, ne?
Nee.
Ich merke es gerade selber beim Vorlesen. War Geschichte-LK?
Ich hatte Erdkunde-LK.
Okay, dann mache ich neu. Deutsch-LK oder Erdkunde-LK?
Erdkunde-LK.
Sehr gut. Konsole oder Buch?
Konsole.
Nach dem Spiel, Kölsch oder Proteinshake?
Kölsch.
Welchen Titel würdest du lieber gewinnen? Wimbledon oder den Super Bowl?
Super Bowl.
Stehblock oder VIP-Bereich zum Gucken?
Ich glaube, normalerweise würde ich sagen Stehblock, aber in der aktuellen Lage eher VIP-Bereich.
Hast du schon mal in der Südkurve gestanden bei uns im Stadion?
Nee, habe ich aber, also muss ich auch irgendwann mal machen.
Also es würde ja auch zu dir passen, dass du dich irgendwie in den Gästeblock oder bei uns in die Hans-Schäfer-Südkurve stellst, weil es kein Geheimnis, du bist auch schon lange FC-Fan. Mhm. Dein Onkel hat dich zum FC-Fan gemacht.
Genau, war früher sind wir dann immer auf P6, glaube ich, gefahren und dann über die Jahnwiesen zum Stadion gelaufen. Also das sind noch die groben Erinnerungen, die ich habe. Und ja, wurde mir quasi in die Wiege gelegt.
Ich habe im Vorhinein ein bisschen mit deinem Bruder gequatscht. Der arbeitet ja auch hier beim FC und hat dann so erzählt, was das früher für Weltreisen für euch waren. Von in der Nähe Trier, sag ich mal, bis hierhin schön das Auto vollgepackt mit Lunchbox und Pause auf der Autobahn und so weiter. Und jetzt ist es hier dein Alltag. Ist schon ein Wahnsinnsunterschied, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, früher hat man das ein bisschen krasser aufgefasst. Die langen Reisen, in Anführungszeichen, die 1,5 Stunden, die mittlerweile wirklich Alltag geworden sind, waren damals schon ein Highlight, ja. Mhm.
Dein Onkel hat dich zum FC-Fan gemacht. Ist das auch der Patenonkel Uwe, weshalb du Jan Uwe heißt?
Das ist komplett richtig.
Dann erstmal schöne Grüße und alles richtig gemacht, Uwe. Schön den Jan zum FC-Fan gemacht. So gefällt mir das. Du hast uns erzählt, als du hier verlängert hast, haben wir ein kleines Video mit dir gedreht und uns preisgegeben, dass du Novakovic-Trikots auf dem Dachboden hast. Novakovic-Schals. Ist das auch so das Vorbild gewesen damals oder gab es da noch andere?
Ja, ich glaube, Poldi war zu der Zeit auch ein Riesenvorbild. Aber Novakovic war, ich war früher Stürmer und deswegen hat mir das Tore-Schießen gefallen und er hat zu der Zeit einige Tore für den FC gemacht. Ich glaube, deswegen konnte ich mich da gut dran orientieren.
um Poldi ist keiner so wirklich rumgekommen. Nee, ne?
Definitiv.
Dein Bruder hat auch erzählt, deswegen die Frage 26 oder 29, dass du in der Jugend oft die 26 hattest. War das noch zu Fürener Zeiten, zu Trierer Zeiten oder weil beim Meisterschaftsfinale U17 damals hattest du auch die 9 klassischerweise als Mittelstürmer?
Ja, das waren zu Trierer Zeiten. Auf dem Dorf gab es, glaube ich, nicht höher als 20. Und dann bei Eintracht Trier habe ich mir gedacht, hole ich mir die 26 wegen meinem Geburtsdatum. Aber bin dann zum FC gekommen und Martin Heck war ein Freund von Nummer 1 bis 11 für die Spieler, die regelmäßig spielen. Und deswegen wurde es dann die 9. Bin dann zu den Profis gekommen und habe die 29 zugeteilt bekommen und bin sehr happy mit der Nummer.
Das heißt, du durftest sie gar nicht wählen?
Nee, genau. Ich kam in die Kabine, war ja alles sehr, sehr kurzfristig und Frank Almstedt hat mir dann gesagt, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er mir eine Wahl gegeben hat, aber auf jeden Fall war die 29 die beste Wahl.
Und seitdem aber ja auch die Nummer, die du trägst, gab es da schon mal Überlegungen zu wechseln?
Nee, ich finde Nummer wechseln immer ein bisschen schwierig, gerade weil die Fans auch Trikots haben mit der Nummer 29 und wenn ich dann die Nummer wechsle, dann müssen sie sich vielleicht ein neues Trikot kaufen, wäre gut für den FC, aber nee, ich glaube, ich bleibe bei meiner Nummer.
Verstehe ich, ist ja auch immer ein bisschen Aberglaube dann doch mit dabei. Über dein Debüt und den Weg dahin können wir gleich noch ausführlich sprechen. Mich interessiert jetzt noch so damals in Föhren dein Kinderzimmer. Wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke, ich hatte wirklich eine Phase, Bravo Sport, jede Woche gekauft und jedes erdenkliche Poster an die Wand geknallt. Da war kein Millimeter Faser, Raufasertapete mehr zu sehen, sondern alles voller Poster, die meisten dann FC-Spieler. Gab's das bei dir auch? Hattest du irgendwie auch Wimpel, FC-Merch an der Wand?
Ja, an der Wand jetzt nicht. Ich hatte einige Wimpel oder kleine Pokale von kleinen Turnieren auf meinem Schränkchen stehen, aber nee, Brüste waren für mich nie so der Anreiz. Also meine Wand war eigentlich immer clean.
Kein Podolski-Poster bei dir im Zimmer. Du bist dann vom SV Föhren abgeworben worden zu Eintracht Trier. Gab sogar auch schon mal Anfragen von Eintracht Frankfurt, aber hast dich dann so ein bisschen für die Nähe zur Heimat entschieden. Da bist du dann so ein bisschen zum Shootingstar geworden, will ich es mal nennen, auch Jugendnationalspieler geworden. Und dann kommt natürlich Aufmerksamkeit erstmal, oder? Hast du das damals gespürt, dass da direkt schon, weiß ich nicht, mehr Berater am Spielfeld waren oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es ging eher darum, dass zu Hause das Telefon, unser Haustelefon permanent gebimmelt hat. Mein Vater hatte einige Anfragen von Beratern über Vereine. War dann, glaube ich, mit 13 kam dann Eintracht Frankfurt auf uns zu und war aber dann viel zu früh für uns. War klar, ich muss noch ein bisschen die Schule vorantreiben und ein bisschen die Zeit, meine Jugend mit meinen Freunden und meinen Familien zu Hause genießen. Deswegen war der Schritt für mich viel zu früh und deswegen habe ich mich für den Zwischenschritt Eintracht Trier entschieden, aber mit dem Wissen, dass das quasi das Sprungbrett ist, um dann irgendwann in den Bundesliga-Verein zu wechseln.
Und dann kam der FC auf dich zu. Ist das dann wirklich das Märchen, was man sich vorstellt, dass du denkst, okay, das ist der Verein, wo ich früher ins Stadion gefahren bin, da gehe ich auf jeden Fall hin oder hat das schon noch ein bisschen Überlegungszeit gebraucht?
Ja, wir haben uns ein paar Vereine angeschaut. Wir waren in Dortmund, wir waren in Kaiserslautern, Mainz, auf Schalke, haben uns alles mal angeschaut, einfach um die Rahmenbedingungen mal zu kennen, um zu wissen, wie die Spieler auch leben. Und dann haben wir uns, glaube ich, zuletzt Köln angeschaut, das Internat angeschaut und ja, war dann zu dem Zeitpunkt relativ klar, dass es schnell nach Köln gehen wird.
Ist ja auch dann ein großer Schritt für dich gewesen. Ich meine, da ist man noch 15, da leben die anderen Jungs und Mädels aus deinem Umkreis alle noch zu Hause und du verlässt das Zuhause. Warum ist es dann der FC geworden? Kannst du das in Worte fassen?
Ja, ich glaube, mir war damals, so wie heute, einfach die Nähe zu meiner Familie sehr wichtig, dass ich, wenn irgendwas ist, die Omas sind schon relativ alt, wenn die irgendwas haben oder die Mama, der Papa, dann kann man relativ schnell zu Hause sein oder sie können auch relativ schnell hier sein. Deswegen war es eigentlich eine Herzensentscheidung, Nähe und hat dann gepasst damit, dass ich früher schon FC-Fan war und ja.
Dann ging es, 2017 war das zum FC, wo du dich dann entschieden hast, ab ins Internat hier, da direkt in der Nähe vom Müngersdorfer Stadion. Wie waren so die Unterschiede dann zu Eintracht Trier? Wo musstest du dich umstellen?
Ja, einfach, die Stadt ist eine ganz andere, ist eine Millionenstadt, man kommt hier hin und wird erstmal überwältigt, wobei das Internat, der wirklich ruhig liegt, ein bisschen außerhalb von der Stadt, dann aber, ja, die Schule nahe der Innenstadt und ja, das Geisburgheim ist einfach im Vergleich zur Eintracht Trier riesig. Die Kabinen im Jugendbereich sind jetzt nicht ganz so ein Upgrade gewesen, aber ja, die Plätze merkt man schon, das ist ein großer Unterschied.
Spannend, über die Stadt habe ich dann tatsächlich nicht so nachgedacht, ich kenne das nur so, aber klar, das ist dann aus dem beschaulichen Föhren erstmal hier einen Schritt hin mit den ganzen Möglichkeiten. Das erste Training dann mit dem Geißbock auf der Brust, war das schon in der Zeit, wo du im Internat eingezogen bist oder war zuerst das erste Training?
Nee, ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwann auch mal beim Probetraining hier war. Wir hatten auf einem Geburtstag von meinem Onkel, vor, keine Ahnung, zig Jahren, hat er sich einfach mal ein Herz gefasst und mich eingeschrieben. Und wollte er mich zum Probetraining anmelden. Wurden damals abgelehnt. Und dann irgendwann später gab es dann aber nochmal ein Probetraining und da muss ich sagen, war es auch keine Glanzleistung von mir. Und dann irgendwann, als ich dann hierhin gewechselt bin, war das erste Training nach meinem Einzug ins Internat, war noch in den Sommerferien. Deswegen war das, glaube ich, ein guter Einstieg.
Hat vielleicht Tradition, dass gute Fußballspieler vom 1. FC Köln im ersten Training nicht so gut sind. Poldi war auch hier, der gesagt hat, ihm wurde danach gesagt, so die ersten Trainings waren nix. Ja. Also wer da noch nicht reingehört hat, natürlich auch gerne mal reinklicken in die Folge, lohnt sich sehr. Warst du dann nervös beim ersten Training? Erinnerst du dich noch an das erste Training?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht, glaube ich, Spieler, die schon einige Jahre im NLZ spielen, glaube ich, sieht man gerade in den jüngeren Jahren einen deutlichen Unterschied. Und ja, war halt einfach so ein erstes Rantasten mit Schwimmen. Ich fand es unfassbar anstrengend, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, nach dem Warm-up habe ich schon gebetet, dass das Training relativ schnell vorbei ist.
Wahnsinn.
Aber ja, glaube ich, ist auch eine Gewöhnungssache.
Okay. Wann warst du das letzte Mal so richtig nervös, würdest du sagen, ähnlich wie beim ersten FC-Training?
Ich glaube, das war schon die Relegation. Also dieses Alles-oder-nichts-Spiel, ziehen oder nicht ziehen, war, glaube ich, für uns alle für einige eine neue Situation. Und ja, das war einfach von Emotionen gesteuert. Und ich glaube, an den Tag erinnere ich mich mittlerweile gerne zurück.
Ist dann ja zum Glück gut ausgegangen. Ich weiß auch noch, dass mich das damals einiges an Körnern gekostet hat, die ganze Zeit darum herum. Ich hatte den Gedanken diese Woche noch, da jetzt auch die Playoffs sind im Eishockey, diese Alles-oder-Nichts-Spiele haben die ja im Prinzip ständig. Also erstmal damit angefangen, dass während der Saison es keine Unentschieden gibt, sondern es immer einen Sieger geben muss und dann die Crunch-Time in den Playoffs. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass in der Relegation du jetzt nicht die Chance auf den Titel hast, sondern es eher so ein bisschen dieser Überlebenskampf ist. Wie bist du da persönlich mit umgegangen, mit diesem eigentlich ja doch immensen Druck am Ende?
Ja, ich glaube, diese Alles-oder-Nichts-Spiele hast du eigentlich bei uns nur im DFB-Pokal. Deswegen kann man sich da ein bisschen drauf vorbereiten, aber auch nicht wirklich. Und ja, der Druck, ich glaube, der war sowohl bei uns als auch bei Kiel hoch, gerade bei uns nach dem Hinspiel, was wir hier zu Hause 1-0 verloren haben, waren, glaube ich, alle nochmal ein Stück nervöser. Aber für mich persönlich, ich glaube, war da noch sehr jung, bin immer noch jung, aber da nochmal einen Ticken jünger. Und das war einfach, glaube ich, orientieren an den Eltern, wie die damit umgehen und ja, nicht verrückt machen lassen, nichts lesen, was über uns geschrieben wird. Ich glaube, das ist immer der erste Fehler, den man machen kann.
Und sonst die Spieltagsabläufe, hast du die nochmal ein bisschen verändert oder versucht man da wirklich mantraartig dasselbe zu machen wie 34 Mal zuvor?
Ja, ich glaube einfach, dass man sich orientieren muss an den Spielen davor. Nichts Großartiges verändern, weil ist ein Spiel wie jedes andere. Natürlich wollten wir es mehr gewinnen als jedes andere, aber ich glaube, Abläufe verändern wäre da falsch.
André Schürrle hat mal erzählt, vorm WM-Finale, wie das so im Hotelzimmer war oder dann auch bei der Aktivierung bei Fußballtennis, versucht man so ein bisschen Lockerheit reinzubringen und auch mal einen Spruch zu drücken und so, obwohl jeder eigentlich weiß, so der Elefant im Raum, wir spielen heute Abend einfach ein WM-Finale. Kannst du das bestätigen? Ist das dann auch so im Mannschaftsgefüge, dass man irgendwie versucht, so ein bisschen Normalität da reinzubringen?
Ja, definitiv. Ich glaube, in so einem Spiel geht es gar nicht großartig, um noch mehr Taktiken reinzubekommen und noch mehr verrückte Sachen zu machen. Ich glaube, da muss man einfach klar bleiben, Spaß nicht vergessen. Und ich glaube, damals mit Friedhelm Funkel hat es sehr gut gepasst, weil er uns auch dann eher menschlich auf das Ganze vorbereitet hat.
Unabhängig jetzt von den beiden Relegationsspielen, wie sieht bei dir so ein Morgen vor einem Spiel aus? Was ist da so deine Routine?
Ja, wenn wir um 15:30 spielen, dann stehe ich meist so gegen neun auf, gehe dann erstmal frühstücken, mich dann abduschen vorm Spiel.
Was gibt's zum Frühstück?
Ja, zum Frühstück gibt es meistens Eier, vielleicht ein kleines Müsli. Und ja, wird schon viel getrunken, viel Wasser getrunken am Morgen. Und dann fahren wir hier rüber. Dann gibt's hier nochmal Mittagessen, die anschließende Videoanalyse, einen Spaziergang und dann geht's schon ins Stadion. Also nichts Verrücktes.
Du merkst dann aber schon morgens eine gewisse Anspannung?
Ja, ich glaube, die baut sich aber erst auf. Ich glaube, das ist erst, wenn man auf dem Weg ins Stadion ist und die ganzen Menschen sieht, dann realisiert man, dass man gleich wieder vor 50.000 Leuten spielen wird. Ich wache jetzt nicht auf und bin sofort nervös und weiß, heute spielen wir gegen den und den.
Okay, aber das heißt für dich persönlich, das berührt einen Spieler schon, dass du merkst, wir haben jetzt noch wichtigeres Spiel. Wir haben Relegationsspiele, hast du offensichtlich gerade bestätigt. Ich sag mal vor vermeintlich normalen Spielen, die aber doch eine gewisse Brisanz bringen. Beispiel Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Wie würdest du das einordnen? Ist das auch nochmal ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich viel nervöser vor so einem Spiel bin, aber die Vorfreude auf so ein Spiel ist dann schon deutlich höher, als wenn man auswärts in Hoffenheim spielt, wo quasi die Emotionen nur aus dem Gästeblock kommen.
Emotion ist ein gutes Stichwort. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, dass ja hier das Geisburgheim seit mittlerweile, lass mich kurz rechnen, 7 Jahren mindestens so deine Heimat hier ist, ne? Inklusive eben der ganzen Emotionen, die hier passieren, der Menschen, die du triffst. Von all diesen Jahren, die du jetzt hier bist, welcher Geisburgheim-Moment ist dir so am meisten in Erinnerung geblieben?
Ich glaube, das war mein erstes Mal hier in die Kabine kommen, sowohl in die Jugendkabine als auch in die Profikabine. Die Jugendkabine kann man, glaube ich, verraten, sieht ein bisschen aus wie eine Schwimmbadkabine. Da musste ich mich kurz schütteln und mal orientieren, wo ich bin. Aber ja, dann in die Profikabine zu kommen, ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes, die damals noch unten im Keller war. Ja, man kommt rein, man sieht große Persönlichkeiten, man sieht Namensschilder, man bekommt einen Platz zugewiesen und war, glaube ich, was Besonderes.
Wer waren dann so die größten Namen? Waren das auch wirklich dann Hector Horn?
Ja, würde ich schon sagen, Cordoba war schon, Noah Katterbach, da orientiert man sich immer als Jugendspieler gerne dran oder auch Ismail Jakobs, die aus der eigenen Jugend hochkommen, da hofft man natürlich auch, genau den gleichen Weg zu gehen.
Ist das dann auch so, man stellt sich das dann immer vor, vorher kennst du diese Spieler aus dem Fernsehen, beobachtest die als die Vorbilder oder als die Profis, die gerade Bundesliga spielen und zack, auf einmal sitzt du neben denen. Kann man das realisieren oder brauchst du dafür Monate, Jahre?
Nee, man braucht dafür keine Jahre, aber so ein paar Wochen hat es schon gedauert, bis man dann realisiert, man hat die Profis ab und zu mal auf dem Trainingsplatz nebenan trainieren sehen, aber das war sowas, was für einen noch nicht so nahbar war. Aber dann in die Kabine kommen und allen die Hand zu geben und sich dann da hinzusetzen und ein Stück weit Teil davon zu sein, war schon ein kleiner Fanboy-Moment.
Dann lass uns doch genau darüber mal sprechen, denn bei dir ging es ja relativ schnell. Völlig ohne Vorwarnung, mitten ins Bundesliga-Geschehen, auch noch in der Startelf. Also das heißt, du hast vorher keine Nominierung gehabt für den Kader, du kanntest das gar nicht mal mitzureisen mit der Mannschaft, sondern hast im Prinzip, lass mich nicht lügen, 1-2 Wochen vorher noch ganz normal in der A-Jugend trainiert. Und wie kam dann die Info, hör mal, trainier doch mal mit?
Ja, ich hatte, glaube ich, ein Einzelgespräch mit Stefan Rutenbeck nach dem Training und er meinte zu mir, ich soll noch die Zeit genießen, die ich bei ihm bin, weil er hat schon befürchtet, dass es relativ schnell nach oben gehen wird. War dann wahrscheinlich auch im Austausch mit den Trainern hier oben. Und dann habe ich, glaube ich, ja, am Wochenende erfahren, dass ich montags bei den Profis mittrainiere. Und das habe ich vorher nur einmal gekannt aus einer Länderspielpause. Wenn diverse Spieler zu ihren Nationalmannschaften fahren, dass dann ein bisschen ein Platz oben im Kader ist und dass quasi Trainingsauffüller gesucht werden. Und ja, dann war es eine normale Trainingswoche, habe normal mittrainiert und dann ging es ins Steigenberger Hotel für mich.
Da hatte ich André Pawlak am Vorabend gewarnt, dass du mal besser deine Tasche packen sollst.
Genau, hat mir dann schon ein bisschen angeteasert, dass ich mich darauf einstellen kann, dass ich mich auf alles darauf einstellen muss. Eventuell spiele ich, eventuell sitze ich auf der Bank. Aber ja, er hatte, glaube ich, auch schon eine kleine Vorahnung.
Und dann mal ganz banal gefragt, wie kommt das zustande, dass auf einmal ein 17-jähriger Jugendlicher plötzlich nicht nur einen Platz für einen Kader hat, sondern direkt von Anfang an spielt? Kannst du dir das erklären?
Ja, ich glaube, das war ein bisschen der Situation geschuldet. Hatten uns, war jetzt nicht die beste Ausgangslage. Und ich glaube, in so einer Situation versucht man alles, versucht man neue Impulse reinzubringen, versucht man ein bisschen Frische reinzubringen. Vielleicht die Spieler, die noch nicht wirklich so viel nachdenken über die Situation und einfach glücklich sind, dass sie spielen und Gas geben. Deswegen, glaube ich, war es in der Situation ganz gut, da einen neuen jungen Impuls reinzubringen.
Was hast du dann als erstes gemacht, als du die Info bekommen hast, okay, ich fahre jetzt wirklich mit und wer weiß, vielleicht spiele ich sogar? Ruf mal die Eltern an.
Ja, man hat den Eltern eine kleine Mail geschrieben, weil ich glaube, Zeit zum Telefonieren hatte man nicht. Man ist dann direkt von hier aus in den Bus gestiegen und dann hat man es eher über Nachrichten gemacht, die Eltern informiert, die Freunde informiert und ja, man hat schon direkt gemerkt, wie sie sich für mich gefreut haben.
Du hast selber gesagt, das war ein Gefühlschaos, das Debüt. Im Prinzip hat der dann Markus Gisdol damals zum Bundesliga-Debüt geholfen. Und dann schreibt er dich wirklich, stell's mir vor, in der Kabine an die Magnettafel steht dann auf einmal Jan Thielmann vorne drauf. Hol uns in den Moment. Was geht da ab?
Ja, es war schon, wir sind schon ein bisschen weiter in der Technik und deswegen war es damals eine PowerPoint-Präsentation, wo dann mein Bild aufgeploppt ist. Und ja, ich glaube, das war Herzrasen, wie ich es vorher noch nicht kannte. In der Situation stellt man sich einfach schon mal Spielsituationen vor und ja, es war nicht zu beschreiben. Man vergisst kurz alles um sich rum und ist einfach nur erstaunt, dass der Name dann oben auf der PowerPoint steht.
Und plötzlich dann 50.000 Fans deinen Namen brüllen. War jetzt auch nicht irgendein Spiel, war das rheinische Duell gegen die Rivalen aus Leverkusen. Und man kann sagen, es hat Früchte getragen, denn ab da begann eine unglaubliche Streak an nicht verlorenen Spielen und vor allen Dingen Punkten, die wir da geholt haben. Mit einem 17-jährigen Jan Thielmann, das ist ja schon fast so ein bisschen wie im Märchen, oder?
Ja, definitiv. Hat nur noch das Tor gefehlt. Ich glaube, war jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt, dass ich da oben Platz gestanden habe. Aber bin froh, dass meine Reise mit einigen Siegen gestartet ist.
Im Debüt hast du ja auch direkt ein Tor von Córdoba vorgelegt, was leider zurückgenommen wurde wegen Abseits. Und dann hast du aber ja noch ein wichtiges Tor geschossen, was mir auch im Prinzip als Fan richtig in Erinnerung geblieben ist. Das ist dieser Last-Minute-Treffer auf Schalke in der Corona-Saison, wo du uns ganz wichtige 3 Punkte beschert hast. Ist das so das wichtigste Tor deiner Karriere bisher?
Ja, würde ich schon sagen. War natürlich, wie du gesagt hast, Corona-Saison war bescheiden, dass wir ohne Fans gespielt haben, weil ich glaube, da wäre der Heimblock sehr leise geworden und der Auswärtsblock hätte gebrannt. Aber ja, auch ohne Zuschauer war es ein immens wichtiges Spiel und ein immens wichtiges Tor.
Das finde ich auch spannend. Das heißt, als Spieler bekommst du schon Stimmung mit. Also du kriegst mit, dass da 50.000 oder dann 46.000 hinter dir sind und Stimmung machen, ja?
Ja, definitiv. Gerade nach einem Tor, wenn man in die Gesichter schaut der Fans. Ich glaube, das ist dann nochmal ein geileres Gefühl, als wenn man ohne Fans im Stadion ein Tor schießt.
Spielt man auch so ein Stück weit für die Fans?
Ich würde nicht sagen, dass man für die Fans spielt. Ich glaube, man spielt für den Verein, für alle Leute, die im Stadion sind, für die ganze Stadt. Und ja, ich glaube, die Fans treiben uns einfach an und verhelfen uns dafür zu gewinnen. Und letztendlich hoffen wir nach jedem Spiel, dass wir den Fans auch was zurückgeben können.
Max Finkgräfe hat mal durchscheinen lassen, dass er diese Melodien, die dann die Fans singen, sogar teilweise mit summt im Kopf. Geht das dir auch so? Bist du dann wirklich, kennst du diese Gesänge und nimmt man die auch in der Konzentrationsphase des Spiels so wahr?
Also ich kenne die Gesänge, aber ich glaube, man macht sich da eher Gedanken drüber, wenn mal einer auf dem Boden liegt, dann hört man, was die Fans singen. Oder als die Tennisbälle eine Zeit lang auf dem Platz geflogen sind, da hat man ja natürlich ab und zu mal auf die Ränge geschaut, was da abgeht.
Bevor du Profi geworden bist, hast du auch schon deinen ersten Titel eingefahren, als überhaupt erst dritte U17 B-Jugendmannschaft den Meistertitel nach Köln geholt. Mit wirklich einer besonderen Mannschaft, muss man glaube ich sagen. Da sind einige Talente dabei gewesen, die heute schon Profispiele gemacht haben oder auf bestem Wege dahin sind. Ein Wahnsinnserfolg, auch damals, ja, die, wenn ich das so sagen kann, den Top-Favoriten aus Dortmund geschlagen in einer packenden Partie. Ist das auch der größte Erfolg deiner Karriere bis dato?
Ja, würde ich schon sagen. War auch wieder ein Alles-und-Nichts-Spiel. Ich glaube, da schließt sich der Kreis ein bisschen. Waren damals der vermeintliche Underdog und hatten aber ein bisschen Spielglück, muss man auch sagen. Ein Torwart von Dortmund, der keinen guten Tag erwischt hatte. Unser Torwart, der einen überragenden Tag erwischt hatte. Ich glaube, auf der Linie einen Ball mit dem Gesicht geklärt auch noch. Also es kam alles zusammen. Und ja, dieses Quäntchen Glück braucht man, glaube ich, um einen Titel zu gewinnen.
Schweißt das auch nachträglich zusammen? Hast du mit den Mitspielern von damals vielleicht sogar noch mehr Kontakt als mit anderen aus der Zeit?
Ja, mit einigen. Aber ich glaube, im Fußball trennen sich die Wege dann doch relativ schnell. Einige sind dann gewechselt, auch nach der Saison oder nach der nächsten Saison. Ich glaube, im Fußball hat man Freunde auf Dauer und nur die wenigsten, mit denen man auch abseits vom Fußball dann noch Kontakt hat.
Gibt es da jemanden aus der Mannschaft, mit dem du heute noch groß Kontakt hast, den man da rausstellen kann?
Ja, mit den beiden Jansen-Brüdern habe ich immer noch Kontakt, mit Maiko Sponsel. Und ja, Timmy sehe ich bei der Nationalmannschaft häufiger mal wieder. Aber sonst ist man da, glaube ich, seinen eigenen Weg gegangen.
Es gibt auch ein schönes Video von dir, Joshua Schwirten und Papalia.
Ich bin Jan Thielmann und spiele rechts offensiv und sorge da vorne für Tempo. Wenn mal Witze gerissen werden oder es mal peinliche Aktionen gibt, da bin ich, muss ich sagen, auch das öfter mal vertreten, egal ob in der Öffentlichkeit oder in der Kabine noch ein bisschen mehr als außerhalb. Aber
in der Kabine ganz klar. Also das
ist schon immer spaßig in unserer Kabine. Es ist auch manchmal gut, dass es in den eigenen vier Wänden bleibt, weil da passieren auch Sachen, die dürfen einfach nicht raus.
Da wurdest du als der Spaßvogel der Mannschaft betitelt, so also ein bisschen der Klassenclown. Ist das immer noch so in der Kabine?
Ich glaube, es war wirklich eine Zeit lang in der U17, aber dann irgendwann, als ich zu den Profis hochgegangen bin, da verhält man sich eher ruhig, dann versucht man keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und jetzt mittlerweile ist, glaube ich, bin ich ein bisschen gelassener und ja, bringe auch den einen oder anderen Spaß.
Welchen Spruch drückst du am öftesten?
Ich habe keine klassischen Sprüche, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich dann runterratter. Es kommt meist spontan.
Das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zur Mannschaftskabine dazu, würde ich sagen. Was eine schöne Überleitung ist. Erstmal vorweg die Frage, so eine Mannschaftskabine verändert sich ja auch mit den Jahren. Es ist kein Geheimnis, dass immer wieder Spieler gehen, Spieler kommen. Wenn du die aktuelle Mannschaftskabine der Lizenzspielermannschaft mit der von 2019, von deiner Debütsaison vergleichst, was ist anders?
Ich glaube, einfach die Stimmung. Die Stimmung ist bei uns durchweg gut. Auch wenn wir ein Spiel verloren haben, ist es natürlich, beschäftigt es uns auch mehrere Tage. Aber man merkt trotzdem, dass die Kabine einem da helfen kann. Gerade auch nach meiner roten Karte jetzt zuletzt. Die Jungs fangen einen auf, die Jungs sind da für einen und versuchen einen abzulenken mit einem Spaß oder mit sonst irgendwas. Und ja, in der Kabine wird auch ja, wird einerseits viel Scheiße erzählt, aber auch ein bisschen Scheiße gemacht, sei es ja, Sachen verstecken oder Handys an die Decke geklebt mit Tape oder ja, Bilder an die Schränke von Insidern. Ist schon witzig.
Kannst du uns an einem Insider teilhaben lassen?
Ich glaube, das aktuell hängt das Bild von Jeff, wo er als Türsteher vom Vanity ja, quasi eingefügt wurde, hängt, glaube ich, bei Penne am Spind. Ich kenne den Hintergrund auch nicht ganz, aber es ist immer schön zu sehen.
Wenn du nicht der aktuelle Spaßvogel bist, wer ist es dann in der Kabine?
Oh, ich glaube, ja, die Abteil, Linton, Jeff, Davy reden auch schon viel, viel Scheiße am Tag, aber ist schon sehr witzig, wenn man denen mal zuhört.
Wir sind eigentlich schon mittendrin in der nächsten Rubrik.
Kabinengeflüster.
Wer ist denn bei euch in der Kabine der schlechteste Sänger?
Und bei uns in der Kabine wird nicht viel gesungen, muss ich sagen. Wird viel Musik gehört, viel unterschiedliche Musik. Aber ja, wenn ich jetzt mal raten würde, wäre Farid, glaube ich, mein erster Ansprechpartner.
Bist du eigentlich immer noch DJ?
Ja. Aber nur an Spieltagen, also oder ab und zu in der Halle, aber in der Kabine überlasse ich das gerne auch anderen.
Welche Songs dürfen da nicht fehlen? Ist das immer noch Eye of the Tiger?
Nee, die Ära hat mit dem Abgang von Steffen Baumgart geendet. Ja, jetzt haben wir ganz Verschiedenes. Momentan viel Deutschrap, aber auch Klassiker von Linkin Park oder Eminem dürfen nicht fehlen.
Nochmal ganz kurz zu Farid zurück. Der ist der schlechteste Sänger. Wie kommst du jetzt darauf?
Ich weiß, also er singt ab und zu mal. Er singt auch gar nicht so schlecht, aber glaube ich, würde ich jetzt nicht anmelden für The Voice of Germany.
Okay, keine Audition von Jan Thielmann. Nee. Was ist der lustigste Streich, der jemals in der Kabine gespielt wurde?
Ja, ich glaube, also wenn jemanden manchmal ein, ja, gewagtes Outfit anhat, dann wird es mal offen auf den großen Tisch gelegt, quasi als Mensch dargestellt. Das ist schon ganz witzig. Oder Handys, die an der Decke geklebt haben mit Tape, die länger gesucht wurden, waren auch ja, schon einer der besseren Streiche.
Erste Frage, es müssen Namen genannt werden. Auch die Frage habe ich vorbereitet. Wer leistet sich modisch die meisten Fehltritte?
Ich mache mir jetzt, glaube ich, einen großen Feind, mache mir aber auch gleichzeitig Freunde. Ich glaube, Philipp Pentke hat einen ganz eigenen, ich würde es eigenen Style nennen. Für mich wäre es nichts, aber er hat einen eigenen Style.
Jede Jack ist anders, ne?
Ja.
Wer hat nach dem Spiel üblicherweise das dreckigste Trikot?
Erik Martel. Liegt gerne auf dem Boden.
Wer ist im Team der größte Glückspilz?
Luca Kilian.
Warum?
Also Luca ist ein Wettkampftyp und hat dann, glaube ich, manchmal das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Legt auch die Regeln gerne aus, wie er es möchte.
Also Luca, wenn du das hörst, heute noch deinen Lottoschein ausfüllen. Vielleicht wird's das. Gibt's jemanden aus der Mannschaft, der irgendwie eine ungewöhnliche Phobie hat vor irgendwas?
Nee. Ich glaube, Luca Waldschmidt geht sehr gerne vorm Training duschen. Oder vorm Spiel auch duschen, wenn ich das so verraten darf. Sorry, Luca. Habe ich bis dato, glaube ich, erst bei wem war es? Bei Vince Cociello gesehen, der auch immer relativ oft duschen war. Aber sonst, glaube ich, sind wir eine ganz normale Mannschaft, wenn man das so nennen kann.
Dann lassen wir es mal so stehen. Wir sind ja auch ein mitgliedergeführter Verein. Entsprechend haben unsere Fans auch ein bisschen Mitspracherecht. Nicht nur ein bisschen, aber auch hier im Podcast vor allen Dingen. Und deswegen gibt es eine Fanfrage für dich.
Verlängerst du und läufst du künftig mit der 10 auf?
Ja, eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr erst verlängert. Deswegen ist das Thema erstmal vom Tisch und ja. Die 10 möchte ich mir nicht anmaßen. Ich glaube, bin mit der 29 sehr zufrieden und ja, wenn das Ganze hier noch ein bisschen länger geht und erfolgreich bleibt, dann schließe ich nicht aus, irgendwann eventuell mal die 10 anzugreifen.
Da mal anzuklopfen. Die ist ja noch gesperrt, solange Lukas Podolski weiterhin aktiv ist. Ist das denn auch schon mal Thema? Heißt das da irgendwie, ja, ich hätte schon gern die 10 oder gibt es da Leute, die sich da die 10 auch wünschen auf dem Shirt?
Ich weiß nicht, ob es sich, also bestimmt, manchmal werden Späße drüber gemacht, so auch hier, keine Ahnung, zu irgendjemandem aus der Kabine, hier zukünftige Nummer 10 für Köln und sowas. Aber ich glaube, ja, die Ehre von der Nummer, die hat sie verdient.
Klassisch wie in der Kreisliga, weiße Schuhe, Kapitänsbinde Nummer 10. Gucken wir mal, wer das wird. Ich freue mich drauf. Du hast ja mit dem FC auch schon Höhen und Tiefen erlebt. Eine Statistik spricht für dich, noch nie zweite Liga mit dem ersten FC Köln gespielt und auch schon eins der Hochs erlebt, nämlich mit dem FC International in der Conference League. Würdest du sagen, dann ist der Job des Profifußballers nochmal ein anderer, wenn du noch mehr Reisestress hast, zweimal die Woche Fußball spielst?
Ja, ich glaube, ist eine Umstellung. Ich glaube, man hat dann weniger Training und mehr Spiele. Finde ich persönlich gut, macht Spaß. Man spielt Fußball, um zu spielen und nicht um zu trainieren. Deswegen ist es, glaube ich, ein Reisestress kann man es jetzt nicht nennen. Man ist eher eine Vorfreude oder eher anstrengend, wenn man dann pro Woche anstatt 2-3 Videoanalysen plötzlich 5-6 hat. Ja, das ist das Einzige, was dann in so einer Zeit eventuell nerven könnte. Und die wenigen Tage, die man dann frei hat, wenn man englische Wochen hat.
Wir haben eben schon über die Fans gesprochen, dass man das schon mitkriegt und den Impact haben. Motiviert das einen auch noch mehr, wenn man auswärts spielt, sei es in Frankreich, sei es in, weiß ich nicht, Finnland oder auf den Färöer-Inseln, wenn da jetzt statt 500 tatsächlich 2.000, 3.000 Mal mit dabei sind oder für mich auch in Erinnerung geblieben, diese Conference-Quali-Spiele, wo im Prinzip die gesamte Hintertorkurve in Rot war. Gibt das nochmal einen Push? Gibt das noch mehr für euch als Spieler?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die FC-Fans sind sich für keinen Weg zu schade und wir sind froh, dass wir auch auswärts, gerade auch, ich erinnere mich an ein Spiel in Hoffenheim, glaube ich, wo an zwischen 10.000 und 15.000 von uns dabei waren. Das sind Zahlen, die man immer so liest, aber wenn man es sich mal vorstellt, ist es Wahnsinn, wie viele Leute dann den Weg auf sich nehmen in andere Länder oder in andere Städte. Ich glaube, das merken wir als Spieler definitiv und es gibt uns nochmal einen Kick nach vorne.
Wie hast du dann so das Umfeld des FC erlebt hier in der internationalen Zeit?
Oh, also in der internationalen Zeit, da musste man aufpassen, dass die Euphorie nicht zu groß wird. Ich glaube, hier geht es immer relativ schnell nach oben und unten. Egal, ob wir mal drei überragende Spiele haben oder mal drei schlechte Spiele, da geht es in die eine Richtung genauso schnell wie in die andere. Aber in der internationalen Zeit war es war es einfach schön. Man ist immer mit einem Lächeln hier hingekommen, man hatte Spaß, man hatte weniger Druck und mehr Freude und bessere Laune im Stadion, würde ich mal behaupten.
Dann gucken wir mal, dass wir diese Saison auf jeden Fall in der Klasse bleiben und dann träumen wir Kölner ja auch ganz schnell mal wieder groß. mal ganz weg vom Fußball. Du als Privatperson, wie kann ich mir dich privat vorstellen? Was machst du, wenn du nach Hause kommst und Freizeit hast?
Ja, würde ich sagen, eher der ruhige Typ nach dem Training, der mal ein bisschen Verschnaufpause braucht, aber habe auch sehr häufig mal meine 5 Minuten, wo ich dann ein bisschen aufgedreht bin und ja, verbringe momentan einige Zeit mit meinem besten Freund, der wohnt momentan bei mir, macht seine Reha hier in Köln oder zwischenzeitlich gehen wir da mal was essen, dann bin ich die andere Zeit bin ich bei meiner Freundin, wohnt auch hier in Köln, auch in Sülz, kommt aus meiner Heimat und ja, so gestalte ich meine Freizeit.
Und wenn ich mir dich an einem Freitagabend, spielfreies Wochenende vorstelle, ist das dann zu Hause auf der Couch und Streaming an? Gehst du ins Kino? Gehst du dann auch gern mal raus und unternimmst was?
Ja, es ist ein Mix aus beidem. Ich glaube, wenn man ein ganzes Wochenende mal frei hat und zu viel unternimmt, dann ist man auch geschafft für den Montag. Wochenende soll ja auch zur Erholung dienen. Deswegen, ja, vielleicht geht es dann ins Kino einen Abend, dann am nächsten Tag ein bisschen was ruhiger oder mal einen Kaffee trinken bei so schönem Wetter wie heute. Aber ja, wegfahren ist momentan eher nicht so möglich.
Du bist ein Familienmensch, würde ich jetzt einfach mal reininterpretieren, wenn du schon sagst, du möchtest gerne in der Nähe bleiben, bringst deinen Bruder mit hierher, deine Freundin ist ja offensichtlich auch nachgezogen. Ich habe auch erfahren, dass Thielmann and Friends, will ich es mal nennen, unser Ticketingbüro könnte eigentlich einen extra Mitarbeiter nur dafür abstellen, weil hier jedes Wochenende oder jedes zweite dann, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wägen vollgepackt werden und die Thielmanns zum Heimspiel kommen.
Ja, also wir haben immer viele Leute aus der Heimat, Freunde, Familie, Freundin, Familie von der Freundin, kommen jedes zweite Wochenende und ja, haben da eigentlich, habe ich immer Leute im Stadion und freue mich natürlich, wenn die da sind.
Was bedeutet es dir, dass die so einen Support dir geben und jedes Spiel verfolgen?
Ja, unfassbar viel. Ich glaube, wenn du Leute da hast, wenn die Familie da sind, wenn die Freundin da ist, ist es einfach Konstanten. Man weiß, man hat sowohl Leute, die sich mit einem freuen, als auch Leute, die nach dem Spiel mit einem leiden, wenn es mal kein gutes Spiel war. Aber ja, einfach Personen da zu haben, die man kennt und die sich um einen kümmern danach, ist Gold wert.
Nicht nur du bist seit 7 Jahren immer da, sondern auch deine Familie offensichtlich immer da für dich und auch für den ersten FC Köln. Wenn die hier so viel Support geben, so viel in den Verein stecken, das ist wirklich was Besonderes, würde ich behaupten. Was bedeuten für dich diese zwei Worte immer da?
Da kann man viel rein interpretieren.
Deswegen frage ich auch jeden nach seiner Variante.
Ja, ich glaube, gerade für den Verein sind die Fans immer da. Wir sind immer da. Und ja, der Support ist immer da, egal wo wir gerade stehen, auf welchem Tabellenplatz. Und für mich persönlich immer da heißt immer präsent zu sein, immer alles zu geben, immer alles reinzuwerfen, was ich habe. Und ja, hoffentlich reicht es dann am Ende des Spiels. Wenn nicht, habe ich trotzdem alles gegeben.
Das muss man wirklich mal herausstellen. Unlängst hat noch ein Kollege hier aus dem FC-Büro gesagt, eigentlich müsstest du dir jedes Spiel Muskelfaserriss holen, so wie du über die Grenzen gehst. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was du da teilweise abreißt, dass du in der 85 Minuten immer noch diese Sprints ziehst. Wie viel Training steckt dahinter und wie viel Wille eigentlich am Ende?
Ja, ich glaube, Training ist die Grundlage dafür, dass ich mir keine Muskelfaserrisse hole. Einfach über die Grenze zu gehen. Ich glaube, da steckt einiges an Wille dahinter. Gerade wenn wir vielleicht unentschieden oder am Verlieren sind, dann nochmal eine Schippe mehr zu geben und dann nochmal vielleicht den Ball dann nochmal in die Box zu bringen oder nochmal einen Sprint von vorne nach hinten, von hinten nach vorne zu machen. Ich glaube, das kommt einfach über die Menschen, über die Emotionen und im Spiel merkt man dann meist nicht, wie erschöpft und wie müde man ist. Ich glaube, das kommt dann danach, wenn man in der Kabine sitzt.
Also auch da wieder die Fans-Faktor, kommen wir immer wieder darauf zurück. Abgesehen von diesen 1 bis 2 Trainingseinheiten, die ihr dann so am Tag habt, ne? Man denkt dann ja immer, ach, die Fußballprofis, entspanntes Leben, kommen hier schön zum Geisburgheim, spielen ein bisschen Fußball, fahren nach Hause. Aber das ist ja auch ein Fulltime-Job in Sachen Ernährung, in Sachen körperliche Fitness, auch Schlaf ist ein Thema und so weiter. Was bedeutet es, über diese eine Fußballeinheit hinaus so weit oben anzukommen? Was braucht es dafür?
Ja, ich glaube, um erstmal dahin zu kommen, braucht es Disziplin, braucht es auch ein bisschen Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann ist es eine Frage der Einstellung, ob man das wirklich will oder ob man es nicht will. Und dann muss man einfach diszipliniert sein, darf man nicht bis nachts um 2, 3 Uhr vor der PlayStation hocken. Macht dann halt sich abends noch, weiß ich nicht, ein Spiegelei, ein Rührei, anstatt dann zu Meckes zu fahren oder sonst irgendwas. Also es ist, glaube ich, eine gute Balance, sowohl in der Ernährung als auch im Schlafen zu haben. Dennoch sollte man, glaube ich, nicht den Spaß dran verlieren. Man kann auch mal cheaten und man kann auch mal Meckes essen und man kann auch mal länger aufbleiben, aber alles zur richtigen Zeit und das lernt man, glaube ich, relativ schnell.
es gibt ja auch das Thema Psychologie, Mentalität im Fußball wird ja auch immer präsenter, wie ich finde, auch ein wichtiges Thema. Und viele haben ja auch so eine Art Mentaltrainer oder so etwas, die nicht nur im Kraftraum den Bizeps trainieren, sondern dann eben auch so ein bisschen den Kopf. Ist das bei dir auch ein Thema oder in der Mannschaft gibt es da schon, nicht unbedingt, dass du jetzt dafür einen extra Trainer hast, aber gibt es da Methoden oder Übungen, die du machst zum Beispiel?
Ja, wir haben einen Sportpsychologen und mit dem haben wir den ein oder anderen Workshop. Ich würde jetzt für mich behaupten, ich brauche ihn nicht so häufig. Ich glaube, ich kann mich auch in schlechten Zeiten motivieren und weiß, worauf es ankommt. Aber klar, gerade wenn man eine schwere Phase durchlebt und wenn man Spiele hat und ja, Situationen gelingen einem nicht so, wie man sich das vorstellt, dann ist er sehr hilfreich und dann kann es einen auch voranbringen. Aber ich glaube, wenn man eine gute Saison hat, wenn man oben mitspielt, wie in der Europasaison, ich glaube, ja, da wurde seine Zeit nicht so beansprucht, weil es halt einfach gefühlt eine Welle ist, die man reitet und es läuft von alleine. Und selbst wenn man da mal ein schlechtes Spiel hat, dann erinnert man sich an die letzten Spiele zurück und dann geht es automatisch.
Für diese Sportpsychologie kann man sicherlich nochmal eine ganz eigene Folge machen, gehe ich auch gerne mal an. Vielleicht so ein kleiner Eindruck, kannst du uns sagen, was macht er dann so mit dir? Was sind so Übungen oder Tipps, die er dir mit an die Hand gibt?
Ja, wir hatten letztes Mal einen Fragebogen, den wir ausfüllen mussten und der hat dann quasi anhand von simplen Bildern, wo man quasi anklicken musste, welchen meinen zusagen, hat dann das Ergebnis rausgespuckt, was man für ein Typ Mensch ist. Und ich muss sagen, es war echt erstaunlich, wie krass so ein Test quasi zeigen konnte, was ich für ein Mensch bin. Und da wurde einem bewusst nochmal, wo man auch Schwächen hat, die man vorher noch nicht so realisiert hat. Und dann in einem Einzelgespräch hat er dann mit mir darüber gesprochen und er hat gesagt, wie ich quasi mit Situationen, mit denen ich manchmal hader, vielleicht besser umgehen kann. Oder ja, einfach gesagt, dass ich da in Sachen, weiß ich nicht, Motivation, Einsatz einfach das beibehalten soll und vielleicht nochmal ein paar Prozente steigern, wenn möglich.
Was kam da raus? Was bist du für ein Mensch?
Es hieß SP1-Spieler, glaube ich, und es, okay. Ja, den hat so Teamplayer-Fähigkeiten ausgezeichnet. Ja, gerade dieses vielleicht ein bisschen introvertierter in der Mannschaft, aber dann auf dem Platz, wenn es drauf ankommt, alles zu geben.
Okay, also es wird jetzt nicht irgendwie nach Tieren eingeteilt oder nach sonstigen Attributen. Sehr schön, können wir gerne mal in einer der folgenden Episoden mal drauf eingehen. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben hier im Podcast eine Regel und da habe ich dich schon eben kurz einmal gebrieft. Der letzte Gast hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast. Als letztes war hier Nicole Bender-Rumler, Leiterin des Mädchen- und Damenfußballs. Und wir wollen mal reinhören, was Bendy dir für eine Frage gestellt hat.
Hi Jan, hier ist die Bendy. Ich darf dir eine Frage stellen hier im Podcast. Meine Frage lautet, welche Person hat dich am meisten geprägt?
Boah, das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Ich glaube, rein fußballerisch würde ich sagen, hatte Jonas Hector schon einen großen Einfluss auf mich. Zu sehen, wie er arbeitet, zu sehen, wie konstant er arbeitet, macht, hat mich damals beeindruckt in erster Linie. Und ja, es ist sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz einfach ein Vorbild. Und ja, rein menschlich würde ich sagen, hat meine Familie mich sehr geprägt, mich zu dem gemacht, der ich bin. Und ja, bin sehr stolz auf meine Familie.
Merkst du denn jetzt schon eine Entwicklung? Du bist immer noch ein wahnsinnig junger Spieler. Das vergisst man gerne mal, wie lange du schon dabei bist und trotzdem gerade noch in den Anfang 20ern bist. Merkst du denn schon, dass du für manche jetzt so eine Art Mentor bist, Vorbild?
Ja, was heißt Mentor? Ich glaube, ich bin gerade für jüngere Spieler vielleicht ein Vorbild, die auch beim FC spielen und auch in die Profimannschaft eines Tages kommen wollen. Aber ja, ich glaube, ich kann in manchen Situationen gerade den jungen Spielern, die hochkommen zu uns, ein bisschen helfen. Gerade was Regeln angeht, was Disziplin angeht oder sonst irgendwas. Ich glaube, da kann ich schon mittlerweile den einen oder anderen Tipp geben.
Welchen Tipp würdest du jetzt unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern geben?
Kauft euch ganz viele FC-Klamotten, kommt jedes Spiel ins Stadion und ja, abonniert den Kanal.
Jan, du bist sofort eingestellt. Ab jetzt bist du mein Co-Host hier.
Jan, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen in unsere letzte Abschlussrubrik.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Drei Fragen zum Abschluss. Ganz easy, was machst du heute noch so?
Heute habe ich noch Training, gleich eine Behandlung und heute Nachmittag gehe ich nochmal zum Friseur, weil es für mich nächste Woche zur Nationalmannschaft geht.
Und da muss man frische Seiten haben?
Ja, da muss ja der Bart in aller Linie erstmal dran glauben und ja, frische Seiten sind auch immer schön.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ja, beständiger Bundesligaspieler bleiben, vielleicht den einen oder anderen Titel gewinnen und nochmal international mit dem FC spielen.
Ich drücke alle Daumen. Was ist für dich der erste FC Köln?
Der erste FC Köln ist für mich Heimat, Liebe und große Verbundenheit. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes. Gerade das Geisburgheim, die Umgebung, die Fans, die Stadt. Ich glaube, da kann man stundenlang und da kann ich mich auch noch so oft wiederholen, wie ich möchte. Es ist was ganz Besonderes und ja, man genießt es einfach hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Euch weiterhin viel Erfolg.
Danke. Darf ich noch die Frage stellen an Lukas Berg?
Oder? Ja, die kommt danach. Aber können wir jetzt mal machen. Machen wir live diesmal.
Ja, dann habe ich eine ganz banale Frage, ob das Essen bei uns in der Küche besser schmeckt als in der Nachwuchsabteil.
Finde ich eine schöne Frage. Jan, danke. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Marit Jod.
Ciao.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.